Ich habe, glaube ich, schon mit der Muttermilch den Wunsch nach Autonomie aufgenommen. Das liegt in meinen Genen. Ich will einfach autonom sein und ich will am Leben teilnehmen.
Hier ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Aufgrund der Corona-Situation können wir den Kulturzyklus im bekannten Rahmen nicht umsetzen. Darum haben wir den Podcast «Kulturzyklus» gestaltet und begrüssen Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung und Menschen, die sich mit dem Thema Kunst und Behinderung auseinandersetzen. Herzlich willkommen zum Podcast «Kulturzyklus». Wir haben heute ganz einen speziellen Podcast. Gast ist Ruth Bader. Sie ist ein treuer Teilnehmer von allen Anlässen vom Kulturzyklus. Und sie ist, und das Spezielle, sie ist eine Künstlerin in der Bewältigung von ihrem Leben. Was das bedeutet, der Weg, den wollen wir jetzt mit der Ruth machen. Herzlich willkommen, Ruth Bader.
Danke vielmals.
Wenn dich jetzt jemand nicht kennt, wer ist Ruth Bader?
Ich bin eine interessierte Frau und ich sitze im Rollstuhl und ich bin rollend unterwegs.
Könntest du uns mal noch erzählen, warum du zur Rollstuhlfahrerin geworden bist?
Ich habe ja von der Geburt her Hemiplegie, also es ist eine zerebrale Lähmung. Und dann bin ich aber ganz normal im Leben gestanden, weil ich bin Fussgängerin gsi und bin auch sehr inklusiv in der Familie aufgewachsen und gefördert worden. Und nachher war es nicht mehr inklusiv gsi, sondern integriert. Ich habe mich müssen anpassen und habe das aber immer mit sehr viel Ehrgeiz gemacht und immer meine Herausforderungen angenommen. Und bin immer wieder über mich rausgewachsen und habe Spass daran gehabt. An der Leistung und an der Erfolg bin natürlich auch gelobt worden und das hat es natürlich verstärkt. Aber so bin ich einfach in das hineingewachsen.
Du bist jetzt im Pensionsalter. Was hast du denn vor deiner Pensionierung gemacht?
Also ich bin Familienfrau, habe eine Familie gehabt und natürlich immer noch. Ich habe erwachsene Söhne und Enkelkinder und dann bin ich wieder in den Bus eingestiegen, habe mich wieder aufs Laufen gebracht, als ich 40 war und habe an der Hochschule in Zürich Wiedereinstiegskurs, hat es damals geheißen, als Sozialarbeiterin gemacht und habe mich halt laufend weitergebildet mit Kurs, mit Sozialversicherungsrecht und Beraterin für Suchtprobleme. Und in den Sachen, die ich geschafft habe, wollte ich mich vertiefen, dass ich auch richtig arbeiten kann und auch den Hintergrund wissen kann. Das war also mir ganz wichtig.
Du bist vor der Pensionierung diplomierte Sozialarbeiterin gewesen.
Ja, und als ersten Beruf habe ich Sozialpädagogin gelernt.
In welchen Bereich hast du als Sozialarbeiterin gearbeitet?
Als Sozialarbeiterin habe ich zuerst an der Beratungsstelle für Suchtprobleme in Dietekre gearbeitet. Und dann habe ich mich im psychosozialen Bereich selbstständig machen und habe das auch angefangen. Und dann habe ich sehr oft auch als Freelancerin gearbeitet, dort, wo es gerade Vakanzen gehabt hat, hat sich dann Veränderungen gegeben im privaten Leben und dann habe ich mich entschlossen, wieder eine Stelle anzunehmen und bin dann im Frauenhaus in Schaffhausen 3 Jahre tätig gewesen und dann hat es angefangen mit gesundheitlichen Problemen.
Jetzt wissen ja nicht alle, was du für eine Form von Behinderung hast. Könntest du uns noch mal sagen, was denn da wirklich für dich bedeutet? Wann hast du erst mal gemerkt, dass irgendetwas nicht mit dir stimmt? Oder wer hat das gemerkt?
Ja, meine Mutter hat das gemerkt. Sie hat gemerkt, dass ich auf einer Seite immer gepfuscht habe. Und sie hat gemerkt, dass da etwas anderes ist.
Und dann ist deine Mutter mit dir zum Doktor. Mhm. Und der Doktor konnte dann eine Diagnose stellen.
Nein, das ist eh später gekommen. Dort hat es geheißen, ja, das wissen wir nicht, was aus dem Mädchen wird.
Und später ist dann was passiert?
Es ist dann irgendwann die Fachstelle aufgegangen mit dem Kispi. Und dort sind dann meine Eltern auch mit mir an. Und vorher sind sie mit mir zum Chiropraktiker und hat einfach selber mit mir tun, nach bestem Wissen und Gewissen.
Du hast aber ganz normal die Regelschule besucht, du bist ganz normal in eine Ausbildung eingestiegen, du hast ganz normal dich verliebt, hast geheiratet und hast Kinder bekommen.
So ungefähr. Wobei meine Eltern, insbesondere mein Vater, hat schon müssen sich wehren für mich. Ich wäre eigentlich, so wie er mir später erzählt hat, hätte es mich dort, hat die Schule, glaube Mauerschule geheissen. Und dort wäre ich hergekommen, wenn er nicht sich für mich gewehrt hätte und gesagt hätte, nein, also das Mädchen ist intelligent, es soll in die normale Schule. Und er hat das dann auch fertig gebracht.
Was wäre denn der Grund gewesen, wieso du in die Sonderschule, in die Maurerschule gekommen wärst? Was wäre denn die Argumentation gewesen?
Eine Leitdiagnose.
Ja, obwohl du dich normal hast können bewegen in der Regelschule?
Also, nein. Also, das war ja schon beim Lernen schreiben mit dem Füller und dem Kugel, dass ich überhaupt durfte, links schreiben und nicht rechts. Die haben das sogar probiert und haben aber sehr schnell aufgegeben. Und hat dann nachher einen Füller gebraucht und nicht einen Federer, wo man alles verschmiert. Nein, es ist schon nicht einfach so gegangen. Ich habe mich integrieren und bin aber alles tun, überall mitgemacht eigentlich.
Also die Herausforderung war auf der Körperebene.
Ja.
Weil deine Behinderung den Körper beeinträchtigt hat, die Körperbewegung beeinträchtigt hat. Aber vom kognitive Leistungsfähigkeit bist du absolut am richtigen Ort in der Regelschule?
Ich war sicher am richtigen Ort. Ich habe aber schon später gemerkt, dass ich gewisse Lernprobleme habe. Ich musste herausfinden, wie ich kompensieren kann. Also so Sachen aufnehmen, alleine vom Hören, ohne dass ich etwas sehe. Das war schwierig. Da hat er immer gesagt, ich soll nicht so rumträumen. Dabei habe ich nicht mehr gewusst, von was sie eigentlich schwätzen.
Was war die grosse Herausforderung im Berufsleben stehen und behindert sein oder die Form von Behinderung mitzunehmen, die du hast?
Es war interessant im Kontakt mit den Klienten, wie man dem sagt, habe ich überhaupt keinen Unterschied gemerkt. Das ist sehr gut gegangen, ohne irgendwas. Das Problem war eigentlich im Kollegenkreis. Die haben mehr Schwierigkeiten gehabt und Fragezeichen. Und auch vom Arbeitgeberseite her habe ich keine Unterstützung gehabt. Eigentlich eher eine Erschwernis. Und ich habe mich da irgendwie müssen selber zurechtfinden. Habe aber dann bei der IV einen Arbeitsvermittler beantragt und habe auch müssen darum kämpfen, weil die haben mir das nicht will geben, weil ich ja Sozialarbeiter bin und nicht aus psychologischen Gründen das braucht dann.
Mhm. Ich stelle mir einfach mal vor, die Herausforderung als Sozialarbeiterin oder die Herausforderung im Berufsleben ist ja gross und jetzt kommt noch die Herausforderung, mit dem Rollstuhl sich zu bewegen in diesen Berufsfeldern, in diesen Anforderungsfeldern. Gibt es da drinnen auch Erlebnisse, wo dich geprägt haben?
Ja, also ich hätte eine Abklärung machen und das war nicht rollstuhlgängig und das war eine Gefährdungsmeldung. Das ist ein sehr komplex geworden, ja.
Mhm.
Aber sonst war es eigentlich mehr Schwierigkeiten innerhalb von der Stelle selber, dass ich da nicht Unterstützung hatte, um die Aufgaben zu bewältigen. Also ich habe gleich viel Klientel müssen schaffen wie jemand, der Fussgänger ist und gesund und kopieren und ordnen und alles gleichig machen. Und das war der Punkt, der schwierig war. Und dann natürlich mit der Arbeitsfülle.
Hast denn du bis fertig von deinem Berufsleben, Berufsalter gearbeitet oder hast du früher aufgehört zu arbeiten?
Ich musste früher aufhören. Das hat, ich musste dann zu einem IV-Gutachten. Und der hat eine super gute Arbeit gemacht. Und dann hat zu mir gesagt, Frau Walter, so können Sie nicht weitermachen. Und ich habe mich dann eine IV-Rente umzahlen lassen, weil er hat gesagt, das geht so nicht mehr. Ich kann das so nicht machen.
Wird denn die Behinderung, die du hast, ist die wie progressiv? Also wird die immer stärker, hat die immer mehr Einfluss auf deine Beweglichkeit, auf deine Eigenständigkeit, auf deine Form von, wie du dich im Leben dich fortbewegen
kannst? Ja, es gibt nur ein Ziel, dass man es stabil halten kann, aber es ist progredient verlaufend eigentlich, ja.
Was löst das für Gefühle aus? Was löst das für Gedanken aus, wenn du merkst, mein Körper macht nicht mehr mit oder mein Körper mag immer weniger leisten?
Also, es ist ja nie erledigt, die Frage. Aber ich hatte das am Anfang vor allem gehabt, während der Zeit, wo man nicht gewusst hat, warum ich immer schlafen werde und weniger nicht gut auf der Beine sein und nicht mehr kann dort nicht aus dem Kasten rausnehmen, nicht mehr kann im Stall kopieren. Und als ich die erste Odyssee hatte, dort habe ich mich mit dem auseinandersetzen, was passiert eigentlich mit mir. Ja, auch dort lösungsorientiert habe ich mir dann vorgenommen, gar nicht mehr zu gross darüber nachzudenken und immer in so negative, ängstliche Gefühle verfallen, weil das Leben findet jetzt statt.
Jetzt haben wir gehört, dass du ja sehr viel dran setzt und investierst, ein eigenständiges, autonom, selbstbestimmtes Leben können zu führen. Und ein Teil, der das ermöglicht, ist das Tanzmodell, wo ja das Parlament 2012 entschieden hat, dass sie das finanzieren. Kannst du uns mal ganz kurz erklären, was ein Assistenzmodell für dich bedeutet, was das für dich ist?
Es gibt mir die Möglichkeit, zum autonom und selbstständig selber mein Leben zu handeln und in der eigenen vier Wände privat zu wohnen. Und dafür muss ich einen Antrag stellen, ein TV für Assistenz, für einen Assistenzbeitrag und dann kommt über KOAF den Bedarf abklären und nachher gibt es eine Verfügung und dann weiss ich, für wie viele Stunden ich Assistenz ausstellen kann.
Und Assistenz, das sind Pflegerinnen, Pfleger, Sozialpädagoginnen, Sozialarbeiter, die dich im Alltag unterstützen, dass du selbstständig und selbstbestimmt sein kannst?
Im Prinzip kann das vielmal jede Person, die Interesse hat, das zu machen. Jetzt, in meinem Fall, am Anfang ist das auch so gewesen. Und durch den Fortschritt und den Verlauf wird Pflege immer wichtiger. Und von daher brauche ich jetzt schon mehr normale Krankenpflege.
Aber was wir jetzt hören, ist, dass du nicht einfach ein Mensch mit Behinderung bist und in einer Organisation lebst, sondern dass du Arbeitgeberin bist, und zwar Arbeitgeberin von diesen Assistenzen.
Das gehört zwingend zu dem Assistenzmodell. Da hat man keine Wahl. Da muss man Arbeitgeberin werden. Und der ganze Aufwand ist mir total auf sich allein gestellt, und das machen. Es gibt schon Hilfen, bitte. Bei Filmen, wie ich gehört habe. Ja, und ich bin Sozialarbeiterin und habe die Sache selber angegangen.
Gell? Und das ist so eine grosse Herausforderung für dich als Arbeitgeberin, aber auch wie für deine Lebenssituation. Wenn einer von den Assistenzgeberinnen krank wird, dann hast du niemanden.
Nein, da muss ich schauen, ob er dann das kann. Ich habe auch schon den Notruf anrufen, wo ich das noch nicht herausgefunden habe, wie ich mich mit dem Deckel aus dem Bett manövriere.
Wenn die Assistenzgeberin, der Assistenzgeber wegfällt, aus welchen Gründen auch immer, dann hast du gar keine Alternative mehr, als im Rollstuhl zu übernachten.
Ja, und auch da bin ich wieder über mich rausgewachsen. Ich habe zwei Deckenlisten. Eine im Badzimmer, von der Toilette und Rollstuhl auf den Duschrollstuhl zu kommen. Und auf der anderen Seite von dem Rollstuhl ins Bett. Weil mein Leben findet halt einfach statt im Bett oder im Rollstuhl. Und dann muss er zwischendurch die Transfer machen und die mache ich mit dem Deckenlift. Und da habe ich weitere Hilfsmittel mir besorgt, die sehr banal sind, aber die helfen mir, dass ich es irgendwie schaffe, selber ins Bett zu kommen.
Ich erzähle da immer wieder, was die Herausforderung ist, jetzt in dem ganzen Assistenzbereich, sich können zu behaupten und was das manchmal auch bedeutet, an Konsequenzen. Und viele, wenn ich das erzähle, sagen mir dann, ja, wieso geht die nicht in ein Pflegeheim? Wieso geht die nicht ins Heim? Ja, Ruth, wieso gehst du nicht in ein Heim?
Ja, ich glaube schon, mit der Muttermilch den Wunsch nach Autonomie aufgenommen. Ich weiss nicht, das liegt in meinen Genen. Ich will einfach autonom sein und ich will am Leben teilnehmen. Und zwar selber gewählt. So wie es halt geht.
Was macht es denn so schwierig, zum Assistenzgeberinnen zu finden? Also das eine ist ja die Herausforderung, gibt es denn wenig Leute auf dem Arbeitsmarkt, die du kannst anrufen? Gibt es wenig Leute in deiner Region oder gibt es wenig Assistenzgeberinnen, die genau mit dieser Behinderung umgehen können, den Transfer machen können, was du uns jetzt erzählt hast?
Vielleicht alles miteinander. Und dann ist es halt schon am Anfang sehr, sehr viel Detail. Und viele strecken da von dem Druck, weil es sind sehr viele Details und sie vergessen, dass ich eine autonome Frau bin und selber kann erklären und über die Einzelnen eingehen und sie nicht alle ganz genau gleich machen. Aber es wird dann halt schon nur der Fokus auf die Details und die Arbeit und die Sachen gelegt und weniger auf den Weg dann und dass nachher der eigentliche Ablauf immer das Gleiche ist.
Okay, also du hast unglaublich viel Kämpfe und Weg müssen zurücklegen, damit du zu dem Recht kommst, dass dein selbstbestimmte autonome Leben in einer eigenständigen Wohnung so finanziert wird. Bist du nicht manchmal einfach müde gewesen?
Natürlich.
Und wie hast du denn die Müdigkeit immer wieder überwunden, dass du immer wieder nochmal eingestiegen bist und nochmal den Kampf geführt hast?
Es gibt einfach keine Alternative. Es gibt keine. Ich habe gar keine Wahl. Wenn man so tickt wie ich, der gerne am Leben teilnimmt und noch sehr viel Interesse hat und am Leben zugewandt wird, bleiben und nicht abgelöscht werden, dann gibt es gar keine Alternative. Und dann habe ich mich halt immer wieder auf den Lösungsweg aufgemacht und bin einfach weitergegangen. Mhm. Und mein Credo ist dann wurde einfach weitermachen.
Vielleicht nochmal bei dem Credo. Ich mag mich erinnern, es hat mal eine Sequenz gegeben im Leben. Du hast einen Hirnschlag gehabt.
Hirninfarkt, ja.
Ja, einen Hirninfarkt gehabt. Und wir hören jetzt auch, du hast eine hohe Sprache. Befähigung und Sprache ist dein Werkzeug.
Ja.
Und jetzt hat der Hirninfarkt gerade aufs Sprachzentrum geschlagen und hat dich sprachlos gemacht.
Ich weiss nicht, ob Sprachzentrum, ja, motorisch, aber ich habe nicht meine Sprache an sich verloren. Also ich habe noch für den Spitalbetrieb und all die Sachen habe ich noch SMS oder Notizblatt digital selber aufgeschrieben. Weil ich alles mich kenne, wo ich vernetzt bin. Also ich konnte immer funktionieren. Aber ich bin überall schlaff gewesen.
Hat das etwas bei dir noch gemacht? Oder hat die das noch stärker gemacht? Hat die das noch mehr willentlich gemacht, dein Credo umzusetzen? Oder hast du dort so auch gefunden, wow, jetzt gehe ich auch gleich einmal in ein Heim? Und
das habe ich interessanterweise gar nicht gefunden. Dass ich in ein Heim möchte oder irgendwas, dass es in Frage kommt. Nein, also für mich kommt das in Frage, wenn ich nicht mehr kognitiv zweig wäre. Ja, eigentlich dann und vorher nicht. Am liebsten gar nicht.
Ja, ich denke, das ist ja so eine gewisse Sache, die wir auch nicht beeinflussen können.
Genau.
Wenn wir aber hören, dass du alles ausnutzen kannst, solange du und so weit du noch kannst, autonom, eigenständig und selbstbestimmt leben, würde so jetzt noch zum Abschluss kommen. So ein Teil, wo du ja auch sehr, sehr stark auch ins Zentrum setzt, ist ja immer so das Konsumieren von Kunst und Kultur. Wir haben ja jetzt in diesem Jahr sehr viel auch müssen verzichten, was Leben ausmacht.
Ja.
Und darum bin ich so stark bei dir, was dein Leben auch ausmacht. Oder Teilnehmen an etwas. Und das Teilnehmen an etwas ist wie weggebrochen.
Ja.
Das ist wie nicht da gewesen. Was war jetzt deine Alternative in dieser Zeit, oder, wo nichts mehr stattgefunden hat?
Neben dem, dass ich einfach immer sehr viel Arbeit habe für Alltagsbewältigung oder als mein Job als Assistent, also als Arbeitgeberin, Assistenz, das Buch den Haufen zieht, habe ich zum guten Glück ja mehr müssen, alles digital einrichten, mein ganzes Büro, und bin da auch versiert, immer wieder dazu zu lernen, hatte die auch meine Hirnzahlen fit. Und dann gibt's ja auch Streaming-Konzerte und die Sachen habe ich alle ausgenutzt, so gut wie ich auch können.
Also du hast die Möglichkeit vom digitalen Modus und was digital alles möglich war, können nutzen und für dich auch ein Stück weit umsetzen. Jetzt, so, wir haben ja das Gespräch nicht wahnsinnig vorbereitet. Du hast noch gefragt, was hat das mit Kunst zu tun? Ich habe dann, wie gesagt, es gibt auch Kunst vom Leben. Wenn ich nicht sagen würde, es ist Kunst vom Überleben, sondern wirklich vom Leben.
Ich will eigentlich nicht überleben, ich will wirklich am Leben teilnehmen.
Ja. Genau. Was macht denn die Kunst aus, oder? Dass du kannst so immer noch eigenständig sein und immer noch willst, teilnehmen am Leben. Was ist der Trigger, wo dich dort antreibt?
Wahrscheinlich meine Neugier. Ich weiß es nicht. Also vielmal sagen wir doch auch, das liegt einfach auch in der Gehen, wie man veranlagt ist, immer Interesse hat, immer neugierig ist. Ja, ich muss etwas haben, sonst wird es langweilig.
Wir sind am Schluss. Liebe Ruth, danke vielmals, dass du uns teilnehmen lassen hast. An dieser Neugier oder an dem Moment von eigenständigem, selbstbestimmtem Leben. Es war sehr, sehr spannend. Ich glaube dir und ich würde für mich nochmal in Anspruch nehmen, das ist eine Form von Kunst, das Leben in diesen herausfordernden Situationen auch entsprechend zu gestalten. Danke vielmals, dass du da warst.
Danke auch für die Einladung.
Ja, das wäre es gewesen. Danke vielmals, dass ihr Gast waren bei unserem Podcast. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Irritationen habt, wenn ihr Kritik habt, dürft ihr uns gerne da zurückmelden auf kulturzyklus@ost.ch. Der Kulturzyklus, wie auch der Podcast Kulturzyklus, wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von 3 Tagen.